Ist heute Berufung. Jeder hat seine Berufung. Ich lade euch ein zum Thema von morgen für morgen. Umgang mit der Furcht. Weißt du, in der Welt habt ihr Angst. In der Welt sind wir verunsichert, aber Gott hat uns erwählt und Gott wird nichts zulassen. Gott hat mir eine Verheißung vor 30 Jahren, 40 Jahren gegeben. Ich werde nicht zulassen, dass der Gerechte sein Grab bei den Ungerechten findet. Also ich werde nicht mit den Gottlosen sterben. Und selbst wenn die Welt untergehen würde und bevor die Welt sich in ein schwarzes Loch auflöst oder sonst was, wird der Herr die Seinen rufen und ich werde dabei sein. Ich weiß, dass mein Erlöser lebt. In der Welt habt ihr Angst, aber seid getrost. Ich habe die Welt überwunden. Morgen ist das Thema Furcht. Werde ich behandeln, dieses Thema, denn die Welt ist vor dem Dritten Weltkrieg. Oder der Dritte Weltkrieg ist bereits schon im Gang, im vollen Gang. Und wir merken das bloß nicht. Bei uns passiert ja nichts. Verstehst du? Da fällt nichts runter. Die Tassen zittern nicht im Schrank. Aber wir sitzen und wir wohnen auf einem Vulkan, meine lieben Leute. Deshalb, die Bibel sagt, wachet und betet, dass ihr nicht in Anfechtung falls Satan begehrt, die Welt zu erschüttern, zu verderben, kaputt zu machen, die Schöpfung Gottes zu zerstören, das, was Menschen mit Mühe aufgebaut haben, mit sehr viel Tränen, mit sehr viel Blut und mit sehr viel Schweiß, das wird über Nacht dann zerstört. Wir wissen ja was, Deutschland hat jetzt schon zwei Weltkriege erlebt und Gott hat Gnade geschenkt, dass Deutschland immer wieder aufgestanden ist. Warum? Ich kann dir sagen, warum. Weil Gott Deutschland liebt. Weil von Deutschland aus die Bibel in diese Welt ging, die Reformation in diese Welt ging und sehr viel durch Deutschland passiert ist. Ich liebe Deutschland und ich danke Gott, dass ich in diesem Land leben kann und darf. So, ich lade dich ganz herzlich ein für morgen, Umgang mit Furcht. Dann am Sonntag, du arbeitest nicht umsonst. Auch wenn du nur 9 Euro verdienst oder 8,50 Euro Mindestlohn, du arbeitest nicht umsonst. Wir sind viel mehr wert als nur 8,50 Euro. Wir sind viel mehr wert als Gold und Silber dieser Welt. Wir sind viel mehr wert als alle Schätze dieser Welt. Eine Seele vor Gott ist mehr wert als das ganze Universum. Ich bin Gott dankbar, dass wir das eine wissen dürfen. Du arbeitest nicht umsonst. Mittwoch wird das Thema sein, wie Gott einen befreit. Und zwar von allen möglichen Bindungen, Belastungen, Bedrückungen, Kümmernisse, was auch immer ist. Gott befreit dich seinen. Und das wird das Thema sein und ich lade euch ganz, ganz herzlich ein. Heute ist mein Thema Berufung. Jeder Mensch hat seine eigene Berufung, ist extra von Gott erwählt, so wie jeder Jünger von Jesus extra ausgewählt wurde. Jesus hat eine Nacht gebetet und hat gesagt, Petrus, du kommst mit. Wieder eine Nacht gebetet, Johannes, du kommst mit. So und dann nach und nach alle seine Jünger zusammen auf diese Art und Weise herausgebetet. Du bist von Gott erwählt und zwar nicht nur durch deine Geburt, nein, sondern schon vor der Grundlegung der Welt. Wir sind Erwählte. Jeder Einzelne ist von Gott erwählt. Ob Mann oder Frau, Arbeiter oder Angestellter oder Beamte oder ein Lump. Jeder ist erwählt. Gott liebt die Menschen und Gott ist an Menschen interessiert. So, Jesus hat die 12 Stämme oder Gott hat die 12 Stämme erwählt, 12 Apostel erwählt. Gott hat die Vielfalt erwählt. Nicht alles in eine Uniform. Alle gleich. So, jeder hat seine eigene Berufung. Niemand muss den anderen kopieren. Jeder ist ein Original, eine extra Handanfertigung Gottes. Preis dir mir an. Du bist Handarbeit Gottes. Jeder muss seinen eigenen Weg finden und seinen eigenen Weg gehen. Jeder wird anders geführt, hat einen anderen Hintergrund. Jeden begegnet Gott anders. Jeder hört Gott anders. Gott spricht in deiner Muttersprache. Egal, was für Dialekt du sprichst. Gott spricht in deinem Dialekt. Oder Berlinerisch oder Schwäbisch oder Bayerisch oder Plattdeutsch. Gott spricht in deiner Sprache, sodass du es so hörst in deiner Muttersprache. Und weißt du, was Muttersprache ist? Die Sprache des Herzens. Mein Lieber, verstehst du? So spricht Gott zu dir. Gott arbeitet mit jedem Menschen anders. Jeder Mensch hat eine andere Aufgabe, muss die Probleme ganz anders lösen, hat ganz andere Probleme. Jeder Mensch ist individuell. Der eine verträgt das, der andere verträgt jenes. Nicht jeder ist gleich belastbar und auslastbar. So, jeder von uns hat eine bestimmte Funktion, einen bestimmten Wirkungskreis. Wir sind von Gott extra zugeschnitten. Maßarbeit. Maßarbeit Gottes, Maßanfertigung des Herrn. Jeder von uns hat einen besonderen Dienst. Du sagst ja, was habe ich für einen großen Dienst? Ich habe neulich eine Geschichte gelesen, da kommt eine Oma in den Himmel. Geschichte nur, eine Erfindung. Aber diese Erfindung ist nicht schlecht. Da kommt eine alte Oma in den Himmel und steht vorm Heiland und sagt, Heiland, ich habe keine einzige Seele zu dir gebracht. Und dann fängt der Heiland in sein Buch zu blättern und nachzugucken, das Buch ist so dick. Und dann sagt er, du, das glaube ich gar nicht. Wie viele Menschen hast du herausgebetet. Du hast nicht evangelisiert, bist nicht auf die Straße gegangen, hast nicht Zettel verteilt, aber du hast für so viele Leute gebetet und du hast die Leute rausgebetet. Das sind alle dein Produkt. So, jeder hat eine bestimmte Aufgabe. Der eine hat die Aufgabe zum Arbeiten, zum Predigen und der andere hat zum Beten. Der andere hat andere Dienste. Jeder hat einen besonderen Dienst. Es gibt verschiedene Aufgaben im Reich Gottes und jeder hat eine Schicksalsaufgabe, also eine Hauptaufgabe in seinem Leben. Nachher das andere ist ja normal, dann arbeitet er weiter, lebt weiter, aber er hat eine bestimmte Aufgabe. Ananias hat in Damaskus eine bestimmte Aufgabe gehabt für sein ganzes Leben. Oh Gott, ich möchte einen großen Fisch mal fangen, gib mir einen großen Fisch. Und dann plötzlich kommt Saul von Tarsus und er darf Saul von Tarsus zum Herrn führen. Und du hörst von Bruder Ananias nichts mehr, dafür umso mehr von Paulus. Du siehst, das war seine Sternstunde und jeder Mensch hat eine Sternstunde in seinem Leben, eine ganz besondere Berufung für seine Aufgabe in seinem Leben. So, es gibt so viele Menschen, ich werde nachher ein paar Beispiele bringen. Jeder hat eine bestimmte Berufung für einen bestimmten Zweck, für einen bestimmten Dienst und zwar für Jesus. Und dann, das Leben geht weiter, der Alltag geht weiter. Dann esst du, kochst du, zeugst Kinder, werden groß, entlässt sie, dann kriegst du Enkelkinder, Urenkel noch womöglich. So. Die Menschheit ist wie ein Team. Jeder kann etwas, jeder hat etwas, niemand kann alles. Das ist die Menschheit. Und wir sind eine große Menschenfamilie, Christen wie Nichtchristen, die verschiedenen Religionen. Du magst vielleicht schockiert sein, was ich dir sage. Jeder hat einen Beitrag irgendwo zu leisten, auf welche Art und Weise. Am 21. Juli 1969 war ein ganz besonderer Tag. Neil Armstrong landete auf dem Mond. Vielleicht könnt ihr euch erinnern. Und dann auf dem Mond sagte er einen Satz, ein kleiner Schritt für den Menschen, aber ein großer Schritt für die Menschheit. Die Menschheit hat beigetragen, dass der da nach oben kommt. Was glaubst du, wie viele hundert oder gerade tausend Leute arbeiten für diese Kapsel, dass er die nach oben wieder zurückgebracht hat? Jeder Mensch ist auf den anderen Menschen angewiesen. Stell dir mal vor, du hättest keinen Vater, keine Mutter, keinen Bruder, keine Schwester, keinen Lehrer, niemand, der dich verteidigt, niemand, der dich schützt. Was wärst du in dieser Welt ohne den anderen? Wir brauchen einander. Sonst gibt es Chaos, Mord und Totschlag. Und genau das ist vielleicht, was der Teufel will. Jeder Mensch erfüllt eine Schicksalsaufgabe, seine Berufung, seine Vision, seine Idee. Wie geht es um die Berufung? Jeder Mensch hat eine Berufung. Nur die meisten haben es noch nicht entdeckt oder nicht gefühlt oder denken, ja, für was bin ich denn eigentlich berufen? Nur Hausfrau? Nur Arbeiter? Selbst der Straßenfeger hat eine Aufgabe. Stell dir mal vor, wenn der den Müll nicht beseitigen würde, wir würden den Dreck ertrinken. Wir brauchen einander, auch die Müllabfuhr. Und zwar regelmäßig. Wo würden wir ohne die Müllabfuhr hinkommen? Also, jeder hat eine Aufgabe, eine Berufung. Jeder Mensch erfüllt eigentlich seinen Wunsch, seinen Herzenswunsch. Und sein Herzenswunsch ist eigentlich seine Berufung. Ich will Kindergärtnerin werden. Oder ich will Lehrer werden. Oder Feuerwehr. Oder ja, Polizist. Oder was auch immer ist, Prediger. Ich werde nie vergessen, ich wollte nie Prediger werden, habe nie gesucht dieses Amt. Aber mich hat schon von Anfang an begeistert. Ich habe Bilder von Lenin gesehen, wie da er sein Buch nimmt und steht. Oder dann später, als ich mich begehrt habe, Billy Graham, es steht geschrieben. Aber Mensch, mir würde sowas auch gefallen. Die Bibel in der Hand zu nehmen oder auf den Podest zu gehen und zu reden und zu predigen und zu foltern. Aber ich wusste gar nicht, dass dieser Wunsch schon in mir drin steckt. Und ich werde nie vergessen, mein Vater hat eine Bibel verkauft, eine schöne Bibel mit Bildern, so bebilderte Bibeln, die hat er verkauft und dann dafür haben wir für das Geld dort in Russland eine Kuh gekauft. Das war sehr teuer und sehr wertvoll. Und damit der Arzt, der die Bibel abgekauft hat, der hat dann uns Kinder aufmarschieren lassen, einen Löffel genommen, Zunge soll man rausstrecken. Und dann hat er zu jedem Kind was gesagt. Dieser Mann war gläubig. Darum, denn er hat sehr viel Geld ausgegeben, um eine Bibel zu kaufen. Und Bibeln waren damals unter Stalin und Khrushchev und all, wo wir noch drüben waren, sehr teuer. Und dann schaut er mir in den Mund. Ich weiß nicht, was er den anderen gesagt hat. Das habe ich vergessen oder nicht beachtet. Aber mir sagt er, ich bin zum Reden berufen. Sagt er, hat er auf meiner Zunge gesehen irgendwo. Oder hat ihm der Heilige Geist gezeigt. Ich weiß es nicht. Aber auf jeden Fall, du siehst, das steckt schon in kleinen Knaben, in kleinen Mädeln, da steckt schon drin eine Berufung. Jeder hat eine besondere Berufung und wir sollten das rausfinden. Was ist Gottes Wille für mein Leben? Dieses spezielle Willen Gottes. So, der Wunsch, das ist eigentlich der Wille. Und wo du einen Wunsch hast, wirst du alles dran setzen. Auch dann, wenn du in Rente bist oder wenn arbeitslos bist, du wirst das verwirklichen, was du für einen Wunsch hast. Der Erfinder, Entdecker, der meinen Wunsch und die haben das alles verwirklicht, weil sie einen Wunsch hatten. Und das ist eigentlich unser Auftrag. Viele tun, was sie vielleicht nichts anderes können, aber genau das ist es. Das ist Gottes Auftrag, auch wenn du nichts kannst. Aber du handelst aus einer Notwendigkeit heraus und dann wirst du Erfinder, Entdecker oder was auch immer. Weißt du, aus der Not heraus. Die Not bringt uns oft in unsere Berufung hinein. Arbeitslosigkeit, Krieg, Flucht, Vertreibung, all diese Dinge. Der eine weiß mehr oder der andere weniger, aber jeder tut es irgendwie aus in einem unbewussten Zustand, wissend oder unwissend, bewusst oder unbewusst. Das ist es. Der eine ist Geschäftsmann, will nur Geschäfte machen, hat Interesse, dies zu tun. Der andere möchte mehr ein Helfer sein, hat ein Helfersyndrom. Ja, ist halt okay, ist nichts verkehrt, dass man das eine und das andere hat. Wir tun vieles unbewusst und automatisch, aber das ist unsere Berufung. Das ist unsere Berufung. Und wir arbeiten, wenn wir richtig leben, richtig arbeiten, richtig unseren Platz finden, wie am Fließband. Weißt du, der andere macht das. Ich habe schon ein paar Mal am Fließband gearbeitet, nach Akkord sogar. Das machst du eben nur, verstehst du, du machst das und der andere schraubt, der andere hämmert, der andere schweißt, so am Fließband. Und jeder steht am Fließband, hat seine Funktion. Und wenn du auf der Toilette kommst, musst du den Springer rufen. Ja. Und der macht dann deine Stelle weiter und dann kommst du wieder zurück und machst deine Stelle wieder weiter. Weißt du, am Anfang, als ich so ein paar Mal Fließbandarbeiten gemacht habe, habe ich im Bett sogar weitergearbeitet. Du gewöhnst dich. Du kannst nicht mehr anders, bis du dich da befreien lässt und befreit wirst. Berufung. Ich will nur sagen, was Berufung ist. Ich weiß, bin mitten aus dem Leben herausgekommen und bin immer noch im Leben drin. Wir arbeiten, jeder bringt sich irgendwo ein, hat eine Bestimmung, ob es in der Gesellschaft ist, in der Gemeinde, im Verein, in der Familie. Bei uns zu Hause, wir waren 8 Kinder, jeder hat seine Hausarbeit gehabt. Der eine war zuständig für Müll, der andere fürs Geschirr abspülen, der andere musste mit im Stall. Jeder hat seine Arbeit gehabt. Und ich finde es ganz toll, wenn jeder seinen Platz weiß. Und weh, einer hat seine Arbeit nicht getan, dann gab es Chaos. Dann gab es Durcheinander, gab es Aufregung, gab es Streit. Und warum so viel Streit manchmal in christlichen Kreisen, vor allem ja, in der Gesellschaft ist, weil manche seine Aufgabe oder ihre Aufgabe nicht erfüllen. Gott hat jeden irgendwann einen bestimmten Platz hingebaut und eingeplant und wir sind lebendige Steine, sagt die Bibel. Lebendige Steine, die eine bestimmte Funktion haben. Wir haben Säulen und wir haben nur Trennwände. All das gehört zu einem Bau. Die Aufgaben sind verteilt. Entweder führt einer, hat eine Leitungsfunktion oder der andere wird geführt. Der eine ist Kopf, der andere Schwanz. Nicht alle können Köpfe sein und nicht alle können Schwänze sein. Verstehst du? Jeder hat eine bestimmte Funktion. Jeder leistet einen Beitrag. Maria Magdalena in Bethanien salbte Jesus. Weißt du, und Jesus sagt zu dieser Frau, sie tat, was sie konnte. Und wir sollen auch eigentlich nicht mehr tun, als das, was wir können. Der Vater sollte seine Aufgabe als Vater erfüllen. Die Mutter die Aufgabe als Mutter. Und das, was sie gut kann. Und er sie gut kann. Sie hat Jesus gedient. Sie tat, was sie konnte. Sie hat ihr Nardenöl genommen und damit Jesus gesagt. Und heute sagen wir Jesus Christus. Und weißt du weißt gar nicht, warum du sagst. Kein Priester hat Jesus gesagt. Kein Priester hat ihn gesegnet. Aber Maria Magdalena hat Jesus gesalbt. Deshalb war Jesus der Gesalbte, gesalbt von Maria Magdalena. Nicht vom lieben Gott. Manche denken, Gott hat ihn gesalbt. Nein, diese Frau, sie tat, was sie konnte. Mit ihren Tränen näste sie seine Füße und mit ihrem Haar trocknete sie die Füße und dann salbte sie mit ihrem ersparten Öl, mit ihrem Kapital. Und wir sagen, Jesus Christus, Jesus der Gesalbte. Von wem? So, der andere gibt Becher kalten Wassers weiter, Matthäus 25. Der andere sorgt für den Gefangenen, dass er frische Wäsche hat. Der andere besucht einen Kranken oder hilft einem Kranken. Jeder hat eine bestimmte Aufgabe. Und dann sagt Jesus, ihr habt mir gedient. Wir sind hier in dieser Welt jetzt für unsere Berufung. Wir sind hier, um Jesus zu dienen. Wir machen so vieles, aber wir müssen Jesus dienen in den Kleinigkeiten, belanglosen Dingen. Andere leisten humanitäre Hilfe, besuchen die Armen, helfen den Armen, speisen die Armen. Und nicht nur Weissagen des Gott dienen, prophezeien und Kranke heilen. Nein, das, was ihr einem der geringsten meiner Brüder getan habt, das habt ihr mir getan. Ein anderer, weißt du, wir haben besondere Berufung, besondere Gaben. Da ist niemand, der keine Gabe hat. Wenn er glaubt, er hat keine Gabe, dann hat er der Teufel ihn belogen und ihm die Augen verblendet. Denn jeder hat eine Gabe. Nicht nur eine, sondern mindestens zwei, drei. Und manche haben sogar fünf Gaben. Die muss er jetzt gebrauchen. Jemand, der die Gemeinde finanziell unterstützt, der hat eine Gabe des Gebens. Einer, der kein Geld hat, hat nicht diese Gabe, braucht auch diese Gabe nicht. Muss auch gar nicht nach dieser Gabe trachten. Aber jemand, der das Vermögen hat, irgendwie geerbt hat oder erarbeitet hat oder gespart hat oder im Lotto gewonnen hat, der hat die Gabe des Gebens und der sollte das tun. Und weh, wenn du das nicht tust. Jeder diene Gott mit seiner Gabe. Eines Tages wird Jesus uns fragen, was hast du mit deinen Gaben gemacht? Was hast du mit deinen Fähigkeiten gemacht? Mit deiner Salbung? Mit dem, was du hattest? Mit deiner Kraft? Mit deiner Energie? Mit deinem Wissen? Weißt du, Gott hat uns Gaben gegeben. Das sind die Geschenke des Himmels, Charismen. Wir werden vielleicht, oder viele werden sich entschuldigen und sich austreten. Ja, ich habe kein Talent gehabt. Oder wie dieser eine in der Bibel, ich habe dein Talent bewahrt. Hier hast du das wieder mit besten Dank zurück. Weißt du, oder andere entschuldigen sich. Ja, die Gemeinde wollte mich gar nicht. Die Gemeinde wollte mich nicht. Die Gesellschaft hat mich nicht gebraucht. Deutschland hat mich nicht gebraucht. Verstehst du, wir haben immer faule Ausreden. Deshalb stellen wir das Licht manchmal unter den Scheffel. Gott will, dass wir mit unseren Talenten wuchern, und zwar reichlich, dass wir daraus was machen, ob die das wollen oder nicht. Ob die das für nötig halten oder nicht. Weißt du, da kommt niemand und sagt, du, der rote Teppich ist für dich ausgerollt, herzlich willkommen. Du musst dich selber finden. Weißt du, manche Leute denken, bis sie entdeckt werden. Du musst dich selber finden. Wenn du dich selbst gefunden hast, dich selbst entdeckt hast, dann kannst du dich erst realisieren. Wenn ich daran denke, weißt du, viele Menschen sind berufen und die Leute wollten sie nicht. Und ich sag dir, Elvis Presley, Tina Turner und viele andere Sänger, verstehst du, die wollten singen, aber du singst schräg, verstehst du? Und dadurch, weil sie so schräg gesungen hat, aber guck mal, Tina Turner singt schräg nach wie vor und ist Superstar geworden. Elvis Presley hat in der Pfingstgemeinde gesungen, sein Vater war Pfingstpastor. Verstehst du? Ja, das kann man nicht gebrauchen. Wir haben Chorgesänge. Verstehst du? Aber dann ist er in die Welt gegangen. Und die Welt hat ihn gebraucht. Und hat gut und schön abgesandt. Weißt du, wenn jeder hat ein Talent, jeder hat seine Gabe. Und jetzt können wir sagen, ja, der hat für die Welt gesungen. Er hat getan, was er konnte. Seine Gabe. Seine Fähigkeit. Und hat sich eingebracht und ich denke manchmal, schöne Lieder, Elvis Presley oder so, die haben schöne Lieder gesungen, Weihnachtslieder und manchmal viele andere Lieder. Wir sollen nicht alles verdammen und verteufeln, das ist alles für die Welt. Sie haben ihre Talente gebraucht, die Welt hat diese Talente nicht geschätzt. Oder die Gemeinde, die Christen, weil sie zu verkorkst waren, in welcher Form auch immer. So, jeder von uns ist von Gott gebraucht, berufen, welcher Art auch immer, und wenn die einen nicht gebrauchen, die gehen dann in die Welt, die gehen aber woanders und profilieren sich dort. Jeder von uns muss eine Nische finden, wo er sich einbringen kann. Eine Nische. Du musst nicht glauben, dass die großen Firmen kommen, die Konzerne und sagen, kommen Sie, Herr Matutis. Nein, du musst deine eigene Nische finden. Hier bringe ich mich ein. Wenn Gott dir eine Gabe gibt, dann hat er für dich auch eine Aufgabe. Egal was. Und wenn wir eine Aufgabe haben, wir sollen von der Pike an anfangen, von klein an anfangen, uns einbringen, so wie Gott uns führt, wie Gott uns leitet. Gott hat einen Auftrag für uns und dann ist auch eine Notwendigkeit. Du wirst plötzlich gefordert. Vielleicht musst du lange warten. Und viele Menschen mussten lang warten auf ihre Sternstunde. Lange warten. Denk an Simeon und Hanna. Bis der Heiland, bis mit dem jungen Pärchen Maria und Josef kommen und Jesus da bringen. Weißt du, wir müssen manchmal ein Leben lang warten. Mach die Augen auf und bitte Gott um geöffnete Augen. Und Sei Gott, bringt es. Und dann, wenn es kommt, meistens, wenn es Gottes Stunde schlägt, dann sind wir in Panik. Herr, so habe ich das nicht gedacht, dass dieser Saul von Tarsus zu mir kommen soll. Der hat ja einen Haftbefehl, wahrscheinlich gegen mich. Der will mich verhaften. Verstehst du? Aber Gott benutzt oft unsere Feinde, um daraus Freunde zu machen. So, Gott benutzt. Und du musst nur finden, wo Gott dich gebrauchen kann. Alles auf dieser Welt fängt ganz klein an. Wenn, weißt du, dich will niemand zuhören, dann fang an, für die Vögel zu predigen und zu singen. Ja, du sagst es lächerlich, Bruder Matthäus, was du sagst. Predige. Johannes der Täufer, Sohn eines Priesters, aber niemand wollte ihn haben. Weißt du, was er macht? Er geht an den Jordan runter, schnitzelt ein paar Stöcke, was weiß ich, was er da macht, und fängt an, liebe Leute, kommt her, der Messias kommt bald. Aber kein Mensch, weit und breit. Aber plötzlich, da geht einer vorbei und hört, du, da unten ist ein Verrückter. Der führt Selbstgespräche. Und plötzlich, weißt du, da war niemand da. Man gab ihm keine Kanzel in Jerusalem. Keinen Titel, keinen Dienst und so weiter. Aber dieser Mann war von Gott gesandt als Wegbereiter. Und Menschen, die von Gott gesandt sind, da kommt nicht der rote Teppich. Da wirst du nicht gerufen und eingesetzt und ordiniert. Da zieht er sich komisch an, dass er recht auffällt, dieser verrückte Prediger dort am Jordan. Und dann fängt er an zu predigen. Kamelhaarmantel, Ledergürtel, der isst nur noch wilden Bienenhonig und Heuschnecken. Oder Heuschrecken waren das. Die hat er gegessen, verstehst du? Und so entwickelt sich. Da ist ein Verrückter dort. Weißt du, wenn du anfängst, für Gott zu arbeiten, wirst du zuerst mal in der Klapsmühle geschickt. Ja, die halten dich nicht für voll. Die nehmen dich nicht für voll. Du kommst nicht aus dem Establishment. Auch wenn du Sohn eines Priesters bist. Oder hohen Priesters. Die nehmen dich nicht für voll. Brüder und Schwestern, wenn wir eine Berufung von Gott haben, die Welt wird uns nicht für voll nehmen. Und wir haben keinen Platz in der Welt. Da ist keine Dienststelle, kein Amt extra für uns bereitet. So Johannes predigt. Und weißt du, da kommen Leute nach und nach und am Schluss kommt ganz Jerusalem raus und am Schluss kommt Jesus. Und so dient man Gott, dass am Schluss Jesus kommt. Und als Jesus gekommen ist, hat Johannes seinen Dienst aufgehört, hat er seinen Auftrag erfüllt. Er war der Wegbereiter, aber zuerst musste er sich blamieren, sich auslachen lassen, nicht ernst genommen werden. Er hat weitergemacht, bis Jesus gekommen ist. So, Maria Magdalena hat Jesus gedient. Alle haben, die ihren Auftrag vor Gott erfüllt haben, sie haben immer nur Jesus gedient. Und als Jesus kam, war er fertig. Konnte was anderes machen. Wenn er Zweifel bekommen, ist das oder ist nicht. Weißt du, auch wir kriegen, ist das der Richtige, den ich angekündigt habe? Müssen wir auf jemand anders warten? Gott muss uns rufen. Und wir müssen seinem Ruf folgen, unserer Berufung folgen. Und bis wir entdeckt werden, gehört werden, verstanden werden, bis wir ankommen. Und eine Seele ist bei Gott mehr wert als alle Schätze dieser Welt. Wir denken, tausend Leute müssen kommen. Johannes hat einfach gepredigt, dort am Jordan. Andere machen allgemeine Aufgaben, weil sie Gottes Stimme gehört haben und dienen Gott weiter in der Routine. Und während sie Gott dienen, gebraucht Gott dann auf ihre Art, auf seine Art und Weise. Weißt du, der Berufene bleibt berufen. Wenn Gott jemanden berufen hat, egal was die Leute sagen, Hudson Taylor, der wurde aus seiner Missionsgesellschaft rausgeschlossen. William Carey, auch ein großer Missionar, wurde auch, als er sagte, was er alles machen möchte und was er vorhat, wurde aus seiner Missionsgesellschaft ausgeschlossen. Die mussten lernen, eigene Wege zu gehen. Weißt du, die mussten lernen, auf eigene Füße zu stehen. Und das ist, wie man Berufung entwickelt. Auf eigene Füße stehen. Nicht, dass andere unter die Arme greifen und ich helfe dir, ich entwickle dich. Nein, der Heilige Geist muss uns entwickeln. Der Herr muss uns den Weg zeigen. So, andere, die berufen sind und denken jetzt, oh, das ist meine Berufung. Halleluja, ich bin der Befreier Israels. Schau an Moses. Doch drückt ihm die Luft ab und wird zum Mörder, weil er Israel befreien wollte. Weißt du, Leute spüren, ich habe eine Berufung, aber die drücken anderen den Hals ab. Weißt du, die verstehen falsch. Mit Gewalt. Weißt du, Gott gebraucht uns nicht mit Macht und Ross und Wagen. Gott gebraucht uns ganz simpel. Und jetzt muss Moses 40 Jahre in die Wüste versauern. und dort lernen. Viele verstehen die Stimme Gottes falsch, denken, jetzt kommt die Revolution, die Reformation, die Erweckung. Weißt du, was Erweckung ist? Ich sag dir, was Erweckung ist. Kampf zwischen Licht und Finsternis, zwischen dem Heiligen Geist und dem Satan. Das ist Erweckung. Da toben Mächte. Da geht's auf und ab. Weißt du, viele Menschen verbauen sich selbst den Weg, weil sie Gottes Stimme nicht verstehen richtig. Denkt nur an Jakob. Oder bei anderen verbauen die Menschen wieder den Weg Gottes, die Berufung. Denk an Josef, die Brüder, die lieben Geschwister. Die wollen den Träumer nicht haben. Der ist zu sentimental. Der ist zu schwärmerisch. Aber gerade weil Josef wusste, Gott hat mich berufen, hat er sich nicht unterkriegen lassen. Menschen, die berufen sind, die lassen sich nicht unterkriegen durch Tod und Teufel. Die machen weiter. Der Herr war mit ihm und er wusste, Gott hat mich berufen, dass meine Familie vor dem Hungersnot oder Hungerstod bewahrt wird. Und der Berufene, von Gott Berufene, wird nicht verstanden, wird missverstanden und muss viel leiden. Der Berufene muss viel leiden, unten durch. Berufene müssen oft schwere Wege gehen, müssen oft Umwege gehen. Das sind Berufene. Also wenn du glaubst, du bist ein Berufener, dann wundere dich nicht. Da entlassen, dort nicht gebraucht, Fortbildung, da wieder nichts. Da Offenbarungseid, das klappt wieder nicht. Weißt du, du musst zuerst mal sich raussuchen, es muss sich rauskristallisieren, was ist mein Weg? Was ist mein Weg? Weißt du, Berufene werden nicht groß beachtet, die werden verachtet. Zuerst einmal. Der Teufel sorgt extra darauf, dass du vergessen wirst als Berufener, dass du vielleicht gar nicht geboren werden solltest, du solltest abgetrieben werden. Und so viele Christen und Gottesdiener, Pastoren und Reichsgottesarbeiter, die sollten gar nicht geboren werden. Der Teufel hat gesorgt, dass die nicht geboren werden. Entweder sind die durch Vergewaltigung erzeugt worden, entweder durch Missbrauch oder was sonst auch immer. Die sind trotzdem gekommen. Und die sind da. Halleluja. Die sind da. Der andere soll in den Nil geworfen werden, ersäuft werden. Denk an Moses und die ganzen Knaben, die da ertränkt wurden. Der Teufel wusste, da wird einer kommen, ein Messias, ein Heiland. Dieser Moses, dieser Befreier. Deshalb sollen alle Jungs ertränkt werden. Andere werden übersehen, gar nicht eingeladen. Denk an die Salbung von David. Ach, das achte Kind, das ist ja lächerlich. Der kommt nie in Frage. Und verstehst du, genau das ist es, was der Teufel so einfach einsuggeriert, auch dem Vater, sogar dass der Vater nicht kapiert, das achte Kind, der kommt gar nicht in Frage. Berufene, weißt du, von denen denkt man meistens, die kommen gar nicht in Frage. Doch wenn Gott jemand haben will und so weiter, kann niemand verhindern. Der Prophet ist machtlos. Der nicht, der nicht, der nicht, der nicht, der nicht. Siebenmal ist nichts. Viele Berufene sind Problemmenschen. Und das ist mir auch so groß geworden. Wir fragen uns manchmal, warum haben wir Problemkinder, Problemleute, Problemchristen? Warum? Weißt du, viele sind am falschen Platz. Viele sind nicht in ihrer Berufung. Deshalb machen sie Probleme, bis sie ihre Berufung finden. Da gehen sie lieber ins Gefängnis zuerst einmal. Und damit sie nachher ein Buch schreiben können, vom Knast zur Kanzel. Weißt du, niemand will sie haben. Sie werden abgelehnt. Problemmenschen sind oft feine, sensible Menschen, werden rauschgesüchtig, Alkoholiker, Penner, landen ins Gefängnis. Sie wollen diese Ablehnung verarbeiten. Sie spüren, ich habe was, ich kann was, ich bin was. Aber keiner will mich. Keiner braucht mich. Und sie wollen nur den Stress verdrängen. Weißt du, wir dürfen die Leute nicht verdammen, die ganzen Problemleute. Danke Gott, dass es Problemleute gibt, denn Gott hat eine Hand auf sie. Und er will sie, die Starken will er zum Raube haben, steht in meiner Bibel. Das ist Berufung. Und jeder Einzelne ist von Gott berufen. Jeder Mensch hat ein Zeugnis in sich selbst, er spürt, Gott will mich. Andere werden zu Räuber und holen sich das, was sie denken, dass es ihnen gehört und nicht gehört. Sie tun etwas, ich will gebraucht werden. Und jeder einzelne Mensch hat eine Existenzberechtigung, auch wenn er davon nichts weiß. Ich habe eine Existenzberechtigung und deshalb ich suche. Viele Berufene sind Individualisten. Sie gehen nicht ausgefahrene Wege. Sie wollen was Besonderes sein. und sich entfalten, kreativ sein, schräg singen. Verstehst du? Anderen auf die Nerven gehen. Aber dann schließlich, weißt du, plötzlich entdeckt jemand und sagt, das ist die Musik. Und der Gesang. Weißt du, andere, die sagen, ich will nicht die anderen kopieren, ich will nicht so sein wie die anderen. Und jeder Mensch ist ein Individualist. Er will das sein, er spürt das, das ist meine Berufung. Ich bin keine Kopie, ich bin ein Original. Dann werden die Haare grün und blau gefärbt. Oder gestylt. Oder was weiß ich wie. Schau doch die ganzen Schauspieler an. Da ist einer verrückter wie der andere. Ja, wir können das in Berlin alle nachgucken. Und je verrückter das ist, desto besser fällt es auf. Nur als Beispiel. Ich sage nur eine Wahrheit, damit du denkst, das sind alles Profis. In Augen der Welt. Warum? Die tun etwas, was andere zu feige sind zu tun. In aller Liebe. Wer das nicht kann, der zieht sich dann zurück. Ist eine andere Art und Weise für Berufene. Ach, ich gehe in mein Schneckenhaus lieber. Werden depressiv, nehmen sich das Leben. Und genau das ist, was der Teufel will. Dich aus dem Verkehr zu ziehen. Der Teufel will die Menschen aus dem Verkehr zu ziehen. Auf welche Art auch immer. Aber Gott ist uns gnädig. Und Halleluja. Wenn Gott uns nicht gnädig wäre, wären wir heute Abend nicht hier. Und es ist Gnade. Es ist Gnade, dass Gott uns gehalten hat. Dass er nicht zugelassen hat, dass der Teufel uns aus dem Verkehr zieht. Du solltest nicht geboren und bist trotzdem gekommen. Man hat dich vergessen, links liegen irgendwo und am Tisch liegen lassen. Aber Gott hat Gnade mit dir. Wir haben da in der Kirche dort jemanden gehabt, weißt du, aus dem Saalgebiet. Ein kleiner Mann, gar nicht so groß. Verstehst du, ist gar nicht groß geworden, weil Menschen, die wenig Liebe erfahren, wären nicht groß. Und er ist so kleines Männle gewesen. Und man fragt sich, was ist? Und man hat ihn einige Tage unterm Tisch liegen lassen, bis jemand kommt und sagt, du, da wimmelt ein Kind unterm Tisch. Und dann hat man ihn gepflegt, großgezogen. Er musste von Heim zu Heim geschoben werden, was es auch immer war. Er hat sich selbst gar nicht so richtig finden können. Und dann ist er als Pedder hier bei uns gelandet, an der Kirche. Und plötzlich sagt er, du, ich will dir was spenden. Als wir die Kirche renovierten, der schlief in ein Gebüsch hinter der Kirche. Mit auf einer Matratze, so Landstreicher. Er schlief dort, ich will dir was spenden. Ich habe gesagt, was kannst du spenden, wie viel kannst du spenden? Und weißt du, ich war so geschockt. 10.000 D-Mark hat er gespendet. Da hat er irgendwo versteckt gehabt, wie er auch dazu gekommen hat. Aber er wollte was für Gott tun. Und so kam er dann in die Gemeinde, kam er zu uns, Stück für Stück, bis der Heiland ihn gerufen hat. Und ich finde es ganz toll. Dann kam er, wir haben dann betreut, dass er ins Heim gekommen ist und dass er nicht auf der Gosse liegen muss. Und ich, weißt du, Gott gebraucht Menschen vielleicht nur am Ende des Lebens. Und ohne dieser Beitrag, diese Spende hat mich so motiviert. 10.000 D-Mark. Und das von einem Penner. Verstehst du? Von einem Penner, wo du gar nicht erwartet hättest. Ich will das für Gott tun. Vor Jahren war ich mal gläubig. Ich bin abgefallen. Pastor, würdest du mich taufen? Ich habe ihn getauft. Verstehst du, was er alles dann durchgemacht hat? Wie ist sein Leben? Das war katastrophal. Weißt, er war in der Gemeinde, aber wenn du abgelehnt bist, bist du überall abgelehnt. Du trägst ein Brandmal. Und er wurde überall abgelehnt, bis ich gesagt habe, nein, Gott liebt auch diesen Mann. Auch wenn er sich nicht gewaschen hat. Und unsere Schwestern haben ihn gepflegt und versorgt. Ich finde es ganz toll. Wir haben uns um die Leute gekümmert. Und er hat sich hier bei uns angenommen gefühlt und hat nicht mehr dort geschlafen. Dann hat man ihm hier eine Wohnung besorgt. Ich denke, weißt du, wenn Menschen Gott annehmen, dann müssen wir auch die annehmen, die Gott berufen hat. Auch wenn sie nicht in das Schema passen. Auch wenn sie Problemmenschen sind und wenn sie mit der Welt nicht zurechtgekommen sind. Gott braucht jeden Einzelnen. Und jeder Einzelne ist bei ihm wichtig. Und hier habe ich gelernt, nimm die Leute wichtig. Nimm die Leute ernst. Gott gab jedem Menschen eine ganz spezielle Aufgabe. Ich lese in 1. Korinther 12. Bleib ein bisschen bei diesem 1. Korinther 12 von Vers 3 und folgende Verse. Es sind verschiedene Gaben, aber es ist ein Geist. Es gibt verschiedene Ämter, aber es ist ein Herr. Es gibt verschiedene Kräfte, aber es ist ein Gott, der das wirkt, der alles in allem wirkt. Es ist ein Gott, ein König. Und in jedem offenbart sich der Geist zum allgemeinen Nutzen. Also, weißt du, zum allgemeinen Nutzen. nicht nur für dich, dass du profitierst und sagst, für mich ist das, nein, zum allgemeinen Nutzen. Alle diese Gaben, Charismen, was es auch immer ist, nicht nur das Geistliche, sondern auch das Ungeistliche. Gott gebraucht auch das Ungeistliche zum allgemeinen Nutzen, dass die Leute auf der Straße jodeln, loben und preisen Gott. In einem jeden offenbart sich der Geist zum Nutzen aller. Dem einen wird gegeben, durch den Geist von der Weisheit zu reden, dass er verstanden hat, klug ist, gebildet ist. Dem anderen wird gegeben, von der Erkenntnis zu reden. Weißt du, es gibt Leute, die haben Erkenntnis. Nicht, weil sie studiert haben, sondern weil sie meditiert haben, nachgedacht haben, in sich gekehrt sind. Weißt du, ein ungebildeter Mensch hat manchmal mehr Grips als ein hochsuperintelligenter Professor. Der sieht nur seinen Dienst, seine Aufgabe. Und was wir heute von Ärzten haben und so weiter, meistens, die meisten Ärzte, Gott segne sie, sind Fachidioten. Die konzentrieren sich nur auf ihr Gebiet. Aber so ein Mensch, der eine hat, bekommt Erkenntnis. Der schaut die Menschen an und sagt, du, ich spüre bei dir das und das. Einfache, schlichte Menschen sind empfindsam, haben ein Gefühl, Fingerspitzengefühl. Durch den gleichen Geist. Einem anderen wird Glaube gegeben, in demselben Geist. Einem anderen wird die Gabe gegeben, gesund zu machen, in den einen und denselben Geist. Nicht alle sind Heilungsprediger, nicht alle sind Befreiungsevangelisten, nicht alle sind Prediger, die Sünder zur Buße rufen. Jeder hat einen besonderen Dienst, einen besonderen Auftrag im Reich Gottes, eine bestimmte Funktion. Einem anderen wird die Kraft gegeben, Wunder zu tun. Verstehst du? Wunder zu tun. Was ist ein Wunder? Weißt du, wir denken da, wenn Feuer vom Himmel fällt, das ist ein Wunder. Da musst du nur ein bisschen Benzin nehmen und anzünden und dann hast du auch Feuer vom Himmel. Weißt du, was aus Liebe zu tun, wo du überrascht bist, wo du erstaunt bist, das hätte ich gar nicht erwartet. Wunder ist, wo jemand von Gott einen Auftrag bekommt und den anderen überrascht. Und die Gemeinde Jesu ist ein Überraschungsclub. Durch Liebe werden, das ist ein Wunder. Man wirkt Wunder nur durch Liebe, nicht durch Härte und Herzlosigkeit. Dem einen wird gegeben prophetisches Reden, dass jemand die Zukunft voraussagt. Er spürt, das ist in der Luft. Er hat geträumt oder gesehen, was auch immer ist. Der andere hat eine Gabe, die Geister zu unterscheiden. Einem anderen wird mancherlei Zungenrede gegeben. Einem anderen wird die Gabe gegeben, das zu übersetzen und auszulegen. Alles Gaben. Dies alles wirkt ein und derselbe Geist und teilt einem jeden das Seine zu, wie er es will. Nicht wie der es will. Die meisten von uns würden sich wahrscheinlich wünschen, die Gabe Kranke zu heilen. Da kann man Geschäft machen. Da kann man Klinik aufmachen. Da kann man, da wird man Aufsehen erregen. Nein, Gott gibt uns Gaben auch für Dienste, die so unter dem Teppich fallen, wo gar nicht beachtet werden. Aber gerade diese kleinen Dienste sind sehr, sehr wichtig. Jeder bekommt das, was die Gemeinde gerade braucht. Diesen Auftrag, wie was nötig ist. In der Bibel haben wir Menschen, manchmal die nur ein einziges Mal aufgetreten sind. Du musst nicht jeden Tag da ein Superstar sein. Ein einziges Mal. Und dann hörst du von ihnen nichts mehr. Und dennoch lebten sie mit Gott weiter. Und dienten weiter, sind sogar alt geworden. Verstehst du? Da gibt es Leute, die nur ein einziges Mal mit einem Satz, mit einem Wort, mit einem Gedanken erwählt werden. Mit einem Tat. Weißt du, plötzlich ist dieser eine ein Glied an dieser langen Offenbarungskette, wenn es um Jesus geht. Und alle sind Diener Christi, den Rettungsplan Gottes zu verwirklichen. Berufung ist etwas Persönliches. Das ist immer an diese Person gebunden. Ich kann meine Berufung nicht vererben. Kann ich ein Testament machen? Der soll das und das machen. Meistens ist das gar nicht. Es ist nicht vererblich. Berufungen ergänzen sich. Der eine kriegt das, der andere das. Jeder dient mit der Gabe, so weit wie es kann. Und in meiner Bibel heißt es, und er diente dem Herrn zu seiner Zeit. Und jeder hat seine Zeit, so während der Lebzeit, diente dem Herrn. Ein Berufener kann nie allein dastehen, er braucht immer den anderen. In der Bibel verwenden wir das Bild von Leib und vielen Gliedern, vielen Organen. Und darum ist die Gemeinde Jesu ein Organismus. Ein Lebewesen, das ist die Gemeinde, ein Organismus. Verstehst du, die Hand ist da. Und wenn ich weiter die Bibel lese, jedes Glied tut was anders. Wir müssen die Berufung des anderen anerkennen. Was sagt Paulus? Die Hand kann nicht sagen, ich brauche dich nicht. Fuß. Du bist mir viel zu lang. Auge, ich brauche dich nicht. Das Ohr kann nicht sagen, ich brauche dich nicht. In Philemon 4 bis 7, da dankt Paulus in Philemon 4 bis 7 diesen Versen: Ich danke meinem Gott alle Zeit, wenn ich deine gedenke und in meinem Gebeten, denn ich höre von deiner Liebe. Philemon war ein großer Grundbesitzer, reicher Mann, hat Sklaven, Knechte gehabt, ja, war sehr wohlhabend. Gott hat ihn benutzt. So, ich höre von deinem Glauben an Jesus Christus gegenüber allen Heiligen. Wenn jemand vorbeikam, hat er eine Spende gegeben, hat er unterstützt, hat Proviant gegeben, mit nach Hause für die Reise, für unterwegs. Hat sehr viel getan. Dein Glaube, deine Erkenntnis in allem Guten. Ich denke immer dran und danke Gott dafür, sagt er. Denn ich hatte große Freude und Trost durch deine Liebe empfangen. Du hast die Heiligen erquickt. Weißt du, der hat mit denen gedient. Er war Großgrundbesitzer, Kapitalist, hat Gott gedient. Und dann dankt er. Und dann geht es um die Geschichte mit Onesimus, mit diesem entlaufenen Sklaven. Den schicke ich zurück. Aber ich wäre so dankbar, wenn du mir den Mann anvertrauen würdest. Du bist der Herr über sein Leben. Philemon hat seine Gabe gebraucht und es war gut. Hat Paulus und die Christen erfreut, war großzügig, hat viele Christen ermutigt. Er war reich und er tat, was er konnte. Der konnte vielleicht nicht predigen. Der hätte gerne gepredigt. Aber er konnte es nicht. Das war nicht sein Amt. Aber er hat anderen Leuten geholfen. Und du sagst, ja, aber ich bin arm. Ich bin kein Großgrundbesitzer. Kein Kapitalist. Kein Unternehmer. Auch der Arme kann mit wenigem viel tun. Auch der Arme kann andere ermutigen. Manchmal viel mehr, als du denkst. Auch der Arme. Ich denke nur an diesen Penner, der dann plötzlich sag du, ich muss dir was geben. Und dann überreicht er mir einen Umschlag und 10.000 D-Mark. Ich war beschämt. Verstehst du? Ich war beschämt, was da passierte. Auch der Arme kann sein Herz öffnen und zum Einsatz bringen. Er kann zuhören, der Arme. Also er hat Zeit. Der kann zuhören. Der kann für jemanden beten oder sogar fasten. Ich werde nie vergessen, als ich nach Indien fuhr, aus Nigeria, schrieb mir ein alter Mann, 80 Jahre alt, Pastor, ich bin hinter dir, ich weiß, was der Dienst kostet, was der Dienst ausmacht. Ich werde jeden Morgen eine Stunde für dich auf die Knie gehen und beten. Verstehst du? Das ist stark. Das gibt einem Mut, obwohl dieser Mann noch nie gesehen hat und er mich noch nie was groß gesehen hat. Aber er wusste, ich mache eine Reise. Weißt du, ein Armer kann dienen, auch ein Alter. Einer, der vielleicht nicht mehr viel kann, der sich nicht mal mehr hinknien kann, aber der kann dienen. Ich werde für dich beten. Und weißt du, das ist viel mehr als große Sachen unternehmen. Auch der Arme kann jemand unterstützen und sagen, ich stehe hinter dir oder begleiten, die zweite Meile gehen, für jemand eintreten. Auch der Arme, weißt du, ich bin dafür. Weißt du, dass es seine Stimme erhebt für irgendjemand. Und du weißt, wie wichtig es ist, sich zu jemandem zu bekennen, die Stimme zu erheben, sich für jemanden einzusetzen, für jemanden ins Feuer zu gehen. Viele werden ermutigt durch arme Menschen, mehr als durch Reiche. Aber wie gesagt, wir haben beides. Auch der Junge mit den 5 Broten und den 2 Fischen. Was ist das für so viele? Weißt, andere lachen aus. Der will Gott dienen und will Tausende speisen mit den 5 Brötchen. Was ist das wie so viele? Die Welt versteht nicht, wenn Gott dir eine Bürde schenkt und der Junge war berufen, 5 Brote und 2 Fische dem Herrn zu opfern. Das war seine Berufung. Wir wissen nicht, wie der Junge geheißen hat, wie er hieß, wo er herkam, wem er gehörte, aber er hat seine 5 Brötchen und 2 Fische dem Heiland zur Verfügung gestellt. Und das ist Geschichte. Das ist in die Heilsgeschichte Gottes eingegangen, weil er diese 5 Brote dem Heiland gegeben hat. Und alles, was du dem Heiland gibst, für den Heiland einsetzt, das macht Heilsgeschichte, Weltgeschichte, Erlösungsgeschichte. Viele werden entmutigt, weil sie die Welt nicht verstehen. Was ist das für so viele? Wir sind berufen für einen ganz bestimmten Zweck. Und ich denke nur, dieser Ratsherr im Hohen Rat dort in Jerusalem, Josef von Arimathäa, wir kennen seine Geschichte, der hat Jesus vom Kreuz abgenommen. Die anderen waren dazu nicht in der Lage, die waren zu feige. Alle Jünger sind weggelaufen, aber der geht zu Pilatus und sagt, Pilatus, könntest du mir den Leichnam Jesu geben? Ich habe extra ein Grab für mich ausgehauen, aber ich möchte mein Grab ihm zur Verfügung stellen. und er erfüllt biblische Prophetie. In der Bibel heißt es, und er wird sein Grab bei hohen und angesehenen Leuten finden, Jesus. Das war seine Berufung. Nachher hörst du nichts mehr von Josef von Arimathäa, dass er irgendwo noch Prediger war, dass er irgendwo großer Apostel geworden ist. Nichts. Du hörst gar nichts mehr von dem. Erst stellt sich Jesu Grab zur Verfügung. Das war seine Berufung, sein Spezialauftrag. Dafür war er geboren, dafür wurde er gesegnet, dafür war er im Hohen Rat. Dafür hat er diese Position. Und wir wundern uns manchmal, weil wenn Gott manche Leute in eine bestimmte Position reinbringt, Gott will sie in dieser Position gebrauchen. Wie Josef in Ägypten, dass er sein Volk ernährt, seine Familie. Oder wir sehen Simon von Kyrene, der das Kreuz Jesu getragen hat. Der hat vielleicht noch eine halbe Stunde das Kreuz getragen. Vielleicht nicht einmal das. Der hat nur das Kreuz Jesu getragen. Das war seine Berufung. Sonst hörst du nichts mehr von Josef, von Simon von Kyrene. Aber dann seine zwei Buben sind große Aposteln später geworden. Die sind gesegnet worden, weil er für Jesus was getan hat. Sein Auftrag war, das Kreuz zu tragen. Nicht mehr und nicht weniger. Der reiche Jüngling, der kommt zu Jesus. Viele sind enttäuscht, dass er nicht sofort alles verkauft und gleich der Gemeinde alles spendet und opfert und in Mission gleich geht. Dieser Jüngling war Markus Johannes. Wenn wir die Bibel richtig studieren, er hat von seinen Eltern ein Haus geerbt, weil er guter Junge war. Das Haus geerbt und weißt du, ich ehre meinen Vater und meine Mutter, das habe ich schon von Jugend an getan. Und hat das Erbe. Und er wollte das Erbe der Eltern nicht verschleudern. Aber weißt du, als dann nachher Abendmahl gehalten worden werden sollte, er stellt sein Haus Jesus zur Verfügung. Als dann die Gemeinde eine Versammlungsstätte braucht, er stellt Jesus sein Haus zur Verfügung. Und die Jünger kamen in dieses Gemeindezentrum. Dort in seinem Haus, wo das Abendmahl gefeiert wurde, dort wurde der Heilige Geist ausgegossen. Dort haben sich die Jünger zurückgezogen. Die wussten, in diesem Haus, auch wenn dieses Haus ein römisches Haus ist, römische Polster und. Manche erben nur deswegen, damit sie das Reich Gottes unterstützen können. Paulus hat ein großes Wissen gehabt, große Ausbildung, tolle Schule. Zu Füßen des Gamaliels ist er gesessen und so weiter. War voller Tatendrang. Und er hat eine Freudigkeit. Paulus hat einen Spaß gehabt, Briefe zu schreiben. Weißt du? Und Gott nützt dein Hobby, Briefe zu schreiben. Und wie viele Briefe hat er geschrieben? Verstehst du? Das halbe Neue Testament ist von ihm, weil er ständig geschrieben hat. Der konnte es nicht lassen. Das war sein Charisma. Weißt du, jeder hat eine Lebensgeschichte. Und du fragst dich manchmal, warum ist es so und so? Und er war römischer Bürger, war ein Jude, war ein aus dem Stamm Benjamin, war ein Pharisäer, hat sich überall ausgekannt. Der konnte anderen Menschen dienen mit seinen Fähigkeiten, mit seinen Erfahrungen, mit seinem Werdegang. Petrus hätte das nie und nimmer machen können. Jeder diene Gott mit der Gabe, die er empfangen hat. Obwohl Petrus von Jesus berufen wurde, direkt von Jesus berufen wurde. Aber Petrus hätte nie können, sich auf den Kaiser zu berufen. Aber Paulus konnte, weil er römischer Bürger war. Und als in Philippi geschlagen wurde und so weiter. Und dann sagte, ich bin ein römischer Bürger, bitte begleitet mich bitte raus. Nicht so einfach abfertigen und abschieben bei Nacht und Nebel. Müssen wir schön auf Wiedersehen sagen. So, nicht jeder hat die Aufgabe, die gleiche Funktion. Nicht jeder ist gleich begabt und begnadigt. Petrus war ein einfacher Fischer, aber er diente Gott mit der Funktion, die Gott ihm gab. Er hatte eine Schlüsselfunktion im Reich Gottes. Jeder ist extra von Gott berufen. Jeder hat seine eigene Berufung, seine eigene Charisma, seine eigene Ausstrahlung. Das, was er, Petrus, tat, konnte Paulus nicht machen. Petrus ist da, legt euch hin und wenn mein Schatten auf euch fällt, springt auf. Ihr seid gesund. Verstehst du? Sogar sein Schatten heilte. Jeder hat eine andere Funktion. Niemand soll in ein fremdes Amt greifen, heißt es in der Bibel. Man soll nicht ein fremdes Amt begehren. Ja, ich möchte so sein wie der, wie Petrus, wie Paulus, wie Johannes. Quatsch. Das Einzige, was du dir wünschen darfst, ich möchte so sein wie Jesus. Verstehst du? Und alles andere ist das Wunschdenken. Da ist in der Bibel eine Geschichte, interessante Geschichte, Miriam. Die Schwester von Moses, die ältere Schwester, die sogar Moses da mit aus dem Wasser ziehen half und da vermittelt und so weiter, der Bruder von Moses. Aber sie dachte ja, das, was der Moses kann, kann ich zweimal. Ich kann auch predigen. Ich habe auch Autorität. Ich habe mehr Erfahrung wie dieser Bruder Moses. Du weißt, was passiert ist? Unsere liebe Miriam wurde aussätzig. Und sie hat das Volk Gottes aufgehalten, bis sie gesund wurde. Die sind nicht weitergegangen. Du siehst, die Familie hängt zusammen. Die Familie Gottes hängt zusammen. Wenn einer versagt, versagen alle. Wenn einer siegt, siegen alle. Als Miriam und Aaron starb, da ist die Wolkensäule weggegangen von Israel. Da war keine Anbetung mehr da. Priesteramt war nicht mehr da. So, Gott benutzt jeden auf seine Art, für seine bestimmte Funktion. Und die Miriam war zum Singen, zum Tamburinklopfen bestimmt. Takt anzugeben, das war ihre Bestimmung. Niemand muss den anderen kopieren. Jeder darf selbst bleiben, ein Original. Das ist Gottes Plan für dich und mich. Und mir ist so groß geworden in diesen Tagen. Du sollst nicht neidisch sein auf die anderen. Du sollst nicht begehren. Gibt es in der Bibel zehnte Gebot. Das zehnte Gebot. Du sollst nicht begehren. Gott gibt jedem Menschen genug. Und der Mensch lebt von dem, was Gott über einen gesprochen hat, über jeden Segen, den er dir gegeben hat. Dem anderen gibt den anderen Segen. Du darfst nicht fremdbestimmt werden, sondern nur von Gott. Johannes, der Täufer musste Johannes heißen, nicht Zacharias oder sonst wie die Juden damals nacheinander Sohn dessen und so weiter geheißen haben. Er muss seine Identität haben, sich selbst entdecken. Und Gott gibt uns die Namen und Gott gibt uns die Berufung. Und die Engel sagten sogar zu Jesus, und du sollst ihn Jesus nennen, denn er wird sein Volk von ihren Sünden selig machen. Weißt du, Gott macht Persönlichkeiten, die das Licht und Salz dieser Erde sind. Und sobald sich einer groß macht, macht Gott ganz klein. Sobald sich einer groß macht, kriegt er einen Dämpfer. Kommt in Verruf, verschwindet von der Bildfläche, gerät in Skandale, denkt an die Politiker, versinkt in Vergessenheit. Sobald sich einer groß macht und denkt, jetzt ich. Gott wacht über die Berufung eines jeden Menschen. Eines jeden Menschen, Christ wie nicht Christ, aber besonders bei den Christen. Die sind ihm wichtig, die Gläubigen sind ihm wichtig, die Heiligen sind ihm wichtig. Alles, was wir sind, als in der Gemeinde, im Reich Gottes, sind wir allein aus Gnaden und Erbarmen. In Römer Kapitel 9 schreibt Paulus, Vers 15, Römer 9, Vers 15 und folgende Verse, denn er spricht zu Moses, also er bezieht sich, wem ich gnädig bin, dem bin ich gnädig, und wessen ich mich erbarme, dessen erbarme ich mich. Und so liegt es nicht an jemandem wollen oder laufen, sondern allein an Gottes Erbarmen, an Gottes Berufung. Hart, was da drin steht, hart. Und dann Paulus erklärt da im Römerbrief weiter, denn die Schrift sagt ganz klar, Gott, das Wort sagte zu Pharao, eben dazu habe ich auch ihn erweckt, damit ich meine Macht an ihm erweise und mein Name groß auf dieser Erde verkündigt wird. Und so erbarmt sich nun der Herr, wessen er will, und verstockt, wen er will. Es liegt allein an Gottes Erbarmen. Weißt du, der Pharao wurde verstockt, immer mehr. Ja, ich lasse ihn gehen. Und sobald er da ein bisschen erweicht war, hat er sich wieder verstockt. Und Gott wollte seine Macht an ihm zeigen und wie mächtig er ist. Durch jeden Berufenden offenbart sich Gott seine Macht, egal wie es geschieht. Egal wie es geschieht, der ist berufen. Du wirst vielleicht erschrecken, was ich dir sage jetzt, aber ohne Judas Ischariot gäbe es keine Erlösung. Ohne Judas Ischariot, der Jesus verraten hat, gäbe es keine Erlösung. Keine Versöhnung mit Gott. Weißt du, der Teufel wollte es vielleicht verhindern, aber Gott hat es zugelassen. Ärgernisse müssen kommen, heißt es einmal. Wenn Jesus normal im Bett gestorben wäre, hätte er uns nicht mit Gott versöhnen können. Glaub mir das. Denn verflucht ist jeder, der am Fluchholz hängt. Er musste am Fluchholz hängen, am Kreuz hängen. Der Teufel wollte, dass er im Garten Gethsemane schön brav stirbt, seinen Geist aufgibt, Herzinfarkt bekommt, war er schon nah davor. Aber der Engel Gottes stärkte ihn, damit er den Willen Gottes tut und den Weg zum Kreuz vollbringt und vollendet. Und dann am Kreuz ausruft, es ist vollbracht. Nicht im Garten Gethsemane. Der Teufel wollte, dass Jesus im Garten Gethsemane stirbt. Und Gottes Gedanken sind nicht unsere Gedanken, seine Wege sind nicht unsere Wege, meine Lieben. Deshalb, jeder hat eine bestimmte Berufung, einen bestimmten Weg und er muss diesen Weg gehen. Er kann sich das nicht aussuchen. Gott ordnet den Dienstplan an. Und wenn du das nicht tust, was er dir sagt, dann geht's wie dem Vater Zacharias. Bist du sprachlos für 9 Monate. Gott erlaubt, und jetzt komme ich noch zu einem Punkt, Gott erlaubt, dass die Berufenen Fehler machen, damit er zum Ziel kommt. Mit seiner Sache. Weil vieles ist so menschlich falsch gewickelt und falsch entwickelt. Schau Jakob an. Er betrügt seinen Vater. Isaac war blind. Der war unfähig, den Willen Gottes zu erkennen. Ja, er war blind, er war nicht mehr gewillt. Der hätte den Falschen gesegnet. Wenn hier nicht Jakob dazwischen getreten wäre, die Rebekka dazwischen getreten wäre. Isaac muss ein ganz weichlicher Typ gewesen sein. Verwöhnter Junge, Nesthäkchen. Verstehst du? Ach, unser kleiner Bub. Man hat wegen ihm den Ismael weggeschickt, weil er sich gezankt hat mit dem Isaac. Er hat nicht einmal seine eigene Frau rausgesucht. Da musste der Eliezer nach Damaskus reisen. Nach Mesopotamien reisen, um dem lieben Isaac eine Frau herauszufinden und zu besorgen. Was er konnte, war Brunnen graben. Das hat er konsequent durchgehalten. Ein Brunnen nach dem anderen. Und das war sein Schwerpunkt, Brunnen graben. Und jeder Mensch hat in seinem Leben einen Schwerpunkt. Und Gott will, dass jeder sein Leben für das Richtige verwendet, richtig gebraucht, richtig einsetzt und richtig benutzt. Also nütze deine Möglichkeiten, die Gott dir gegeben hat, gebrauche es. Stell dein Licht nicht unterm Tisch. Verliere nicht deine Salzkraft. Nütze die Lebenszeit. Die ist viel zu kurz manchmal. Mach deine Berufung fest. Deshalb heißt das, wenn du weißt, dass du berufen bist, mach sie fest. Nütze dein Leben. Lass dein Leben nicht verwahrlosen, dahin plätschern, dahin gleiten. Lebe nicht nur für dich allein, sondern fang an, auch für andere da zu sein, für andere zu leben, andere an deinem Leben teilhaben zu lassen. Das ist, wie man sich für andere, sich für Gott und andere engagiert. Kümmere dich um die, für die du vielleicht berufen bist. Die einen sind für die Armen berufen, die anderen sind für die Gesunden berufen, als Arzt, vielleicht für die Hilflosen. So, du hast eine Berufung. Und wenn du anfängst, dich um Menschen, andere Menschen zu kümmern, kommst du auf deine Berufung. Kommst du automatisch. Auch die anderen Menschen gehören zu deinem Leben, sind wichtig. Ohne den anderen wärst du verloren. Aber die anderen sind, kannst du mir das? Und so wirst du langsam gerufen und berufen. Manchmal geschehen Verlegenheiten und unsere Verlegenheiten sind Gottes Gelegenheiten. Die anderen, sie sind wichtig für dich, glaub mir das. Damit du auf deine Spur kommst, damit du dein Leben verwirklichst, damit du das wirst, was Gott will, dass du werden solltest. Komm deiner Berufung ein bisschen näher. Mach dich nützlich, tauglich, jeden Tag ein bisschen mehr. Finde heraus, wozu Gott dich geschaffen hat. Wozu? Finde deine Verwendungsmöglichkeit. Wozu bin ich da? Fange an, dein Leben richtig zu verwerten, richtig einzusetzen. Bring dich irgendwo ein. Irgendwo bei jemand fragt, kann ich dir helfen? Brauchst du Hilfe? Aber nicht gleich so dich aufdrängen, mit den Türen ins Haus fallen. Versuch ganz langsam, sachte. Tu das, was du kannst. Mach dich ein bisschen nützlich, wo auch immer. Fang an, kleine Dinge zu tun. Denn eines Tages musst du Gott Rechenschaft ablegen. Was hast du dort und dort getan für das und das? Warum hast du das nicht getan? Bring dich irgendwo ein. Selbst wenn du Verlust machst, selbst wenn du nichts dabei gewinnst, denn die Bibel sagt, wer sein Leben sucht zu erhalten, der wird es verlieren. Und wer sein Leben verliert, um meinetwillen, wegen mir, wegen Jesus, der wird es gewinnen, für ewig. Viele Gewinner sind Verlierer und viele Verlierer sind Gewinner. Komisch. Viele glauben, wir sind nutzlos. Mich braucht niemand. Niemand ruft mich. Niemand setzt mich ein. Weißt du, du musst herausfinden, zuerst mal dich selbst entdecken und dann anfangen, Gott zu dienen in kleinen Stücken. Dort wie Johannes am Busch. Sag nicht, ich bin untauglich. Viele kommen sich so vor wie der Gideon. Untauglich. Ich bin der Jüngste. Ich, mein Bruder soll gehen, aber nicht ich. Ich bin der Jüngste. Ich bin keine Führungspersönlichkeit. Aber Gott ist, was Persönlichkeit macht. Und dann muss Gideon seine Lektion lernen. Weißt du, jeder kriegt seine Lektion, wenn er sagt, ich bin untauglich. Der kriegt seine Lektion von Gott. Dann beruft er eine ganze Menge von Leuten, machen einen Skandal, Tausende kommen zusammen, über 30.000. Die Masse, aber Gott sagt, die Masse ist untauglich. Verstehst du? Nicht die Mehrheit und die Masse, die sind alle untauglich. Nur eine ganz kleine Schar, eine Promille ist tauglich. Die das Wasser wie Hunde lecken. Und diese 300, mit diesen 300 Mann soll Gideon die Schlacht gewinnen. Gott zeigt, wer tauglich ist und wer untauglich ist. Wir denken, ich bin untauglich. Die Masse ist untauglich. Der Einzelne, der sich ins Wasser stürzt, der ein Draufgänger ist. Nicht die großen Heere. Ein anderer Prophet, als Gott ihn beruft, dann sagt, ich bin zu jung. Mir hört niemand zu. Ich bin untauglich. Gott allein ist es, was Menschen beruft und was Menschen einsetzt. Und die alle, die Gott eingesetzt hat, die Gott gebraucht hat, und ich sage dir eine große Wahrheit, du wirst schockiert sein, die waren alle untauglich. Durchweg. Die waren alle untauglich. Abraham und Sarah, die waren viel zu alt. Verstehst? Elia war ausgebrannt. Feige. Ängstlich. Verzagt. Die Jünger Jesu waren zu einfach, ungelehrt, unerfahren. Paulus, auch weil er so intelligent war, war schwach am Körper. Und er soll sich nur allein auf die Gnade Gottes verlassen. Maria war zu jung und zu klein, aber der Herr hat meine Niedrigkeit gesehen. Halleluja. Er hat auf diese Magd herabgeschaut und die sollte den Heiland zur Welt bringen. Weißt du, du brauchst eine Offenbarung von dir selbst. Zuerst einmal, ich bin untauglich, aber dann macht Gott Geschichte mit dir. Jeder, der sich untauglich vorkommt und Gott gebrauchen möchte und Gott gebraucht, braucht eine dreifache Heilung. Hör mal ganz schnell zu. Weißt du, Gott kann in seinem Kampf keine Lahme gebrauchen. Lahme sind in einem Krieg nicht verwendbar. Blinde sind in einer Armee nicht verwendbar. Weißt du, wir brauchen Heilung. Und Taube sind nicht geeignet als Melder. Verstehen wir? Bevor Gott uns gebrauchen kann, brauchen wir eine dreifache Wiederherstellung in unserem Leben, bis wir dann tauglich sind, bis wir fähig sind, bis wir für Gott verwendbar sind. Wir brauchen eine dreifache Heilung. Viele Menschen sind abgelehnt. Die müssen zuerst mal sich selbst annehmen und sich selbst akzeptieren. Gott hat mich gewollt. Viele Menschen sind durch Ablehnung zur Welt gekommen und laufen durch diese Welt als Abgelehnte. Und ich sage euch, wer Berufene ablehnt, lehnt Gott ab. Aber die meisten merken das nicht und kapieren das nicht. Wer Dienste ablehnt, lehnt Gott ab. Also Gott möchte dienen. Gott möchte Menschen helfen, aber viele Menschen lehnen die Hilfe ab. Ja, von dem lasse ich mir nicht die Hände auflegen. Oder von dem lasse ich mir nicht helfen. Verstehst du? Und gerade der ist der Einzige, der Ananias. Der dann kommt, lieber Bruder Saul. Gott hat mich zu dir geschickt. Lehne niemand im Hause Gottes ab. In meinem Hause Gottes, von Gott berufen, lehne niemand ab, wo Gott berufen hat. Die Hand kann nicht sagen zu Mori, ich brauche dich nicht. Und umgekehrt. Weißt du, der Leib Christi ist wichtig, dass es funktioniert. Jeder hat eine Aufgabe, groß und klein. Niemand kann sagen, dem in der Küche, du Koch, ich brauche dich nicht. Dann wird er verhungern. Oder Hausmeister, ich brauche dich nicht. Plötzlich sitzt er im Dunkeln. Oder Prediger, ich brauche dich nicht. Verstehst du? Wir können nicht sagen, ich brauche dich nicht. Organist, ich brauche dich nicht. Oder Sänger, Grafiker, ich brauche dich nicht. Verstehst du? Ordner, ich brauche dich nicht. Putzfrau. Wo würden wir hinkommen, wenn wir sagen, ich brauche keine Putzfrau? Das reinigt sich alles von selbst. Wir haben solche Roboter schon, die können Staubsaugen. Verstehst? Nein, Gott braucht Menschen, so wie du und ich. Durch Ablehnung wurde schon sehr viel im Reich Gottes gesündigt. Glaub mir das. So viel. Weißt du, ich brauche diese Musik nicht. Gott braucht alles. Oder diesen Stil. Wer den anderen ablehnt, der lehnt Gott ab. Und er wird auch von Gott abgelehnt, früher oder später. Gott hat die Vielfalt gewollt. Weißt du, als ich in Schweden war, ich habe mich dort in Schweden gewundert, lauter Disteln. Und dann bin nach Hause gegangen, habe mal im Lexikon nachgeguckt über Distel und so weiter, habe mir Gedanken gemacht, sogar eine Predigt daraus gemacht. Es gibt über 3000 verschiedene Distelsorten. Nicht jede Distel ist gleich Distel. Nicht jede Distel ist gleich Distel. Und dann, es gibt da verschiedene Schmetterlinge. Jeder Schmetterling ist anders. Es gibt die verschiedenen Insekten. Jeder Insekt ist anders, hat eine bestimmte Funktion, eine bestimmte Bedeutung. Und wenn eine Sache ausstirbt, ist der ganze Kreislauf der Natur gestört. Und deshalb ist jeder Einzelne, auch in der Gemeinde, ist wichtig. Ich brauche dich nicht, die nicht. Verstehst du? Gott, weißt du, Gott braucht auch sogar die, die zuhören. Was würde ich machen, wenn du mir nicht zuhören würdest? Ich kann natürlich auch vor leere Stühle predigen und kann sagen, die Engel besetzen die Stühle. Aber dann predige ich nur Geistern und am Schluss den Dämonen. So, jeder Einzelne hat von Gott eine Bestimmung. Bevor Gott dich einstellt und dich beruft, dich sogar an seinen Tisch einladet, du kannst mir dienen, brauchst du diese dreifache Heilung. Und diese Heilung geschieht durch Liebe. Dass Gott dich annimmt. Dass Gott dir zeigt, du bist mein geliebtes Kind. Du bist ein auserwähltes Werkzeug, wie er zu Paulus gesagt hat. Du musst die Liebe Gottes erfahren, an Geist, am Leib und an der Seele. Und dann erst bist du verwendbar. Wenn du Heilung erfahren hast an Seele, Geist und Leib, sonst nutzt du niemanden. Im Gegenteil, sonst richtest du nur noch Schaden an unter Umständen. Sonst bist du nicht geschickt. Aber Gott kann dich erst verwenden, wenn du an Seele, Geist und Leib gesund bist. Und jeder kann das werden. Erlösung ist für alle Menschen gleich. Weißt du, Gott kann uns nicht einschränken, solange wir nicht diese Heilung an Seele, Geist und Leib erfahren. Sonst funktionieren wir nicht. Sonst sind wir ein Hindernis, sind wir unglücklich da drin. Und wir merken, ich sollte mehr geben, aber ich kann es nicht. Heilung am Geist. Weißt du, unser Geist ist oft eingesperrt. Wir sind gebunden am Geist. Wir sind gar nicht befreit. Ich werde nie vergessen, zu mir kommt in Heilbronn jemand, Oberstudienrat, ein Doktor sogar, und sagt, Pastor, mit mir ist ein Wunder passiert. Habe ich gesagt, was denn? Ich kann jetzt beim Beten die Hände hochheben. Habe ich gesagt, das habe ich schon immer gekonnt. Das ist für mich kein Wunder. Aber, aber für den war das ein Wunder. Weil er so steif war, verstehst du, verklemmt war durch seine Kirche und Religion. Der hat gedacht, man betet zu Gott nur mit gefalteten Händen. So, wir müssen befreit werden. Solange wir nicht in die Freiheit der Kinder Gottes gekommen sind, sind wir unbrauchbar. Weißt du, du musst, wenn du Gott dienst, flexibel sein. Gott arbeitet nicht nach einer Schablone. Und Gott gebraucht nur freie Menschen, die den Ballast der Menschlichkeit der anderen Menschen abgeworfen haben, die von Menschenknechtschaft gelöst sind, Heilung am Geist also, die aus Ägypten rausgekommen sind, keine Ziegel mehr produzieren, so müssen alle so sein, wie ich bin. Jeder ist anders, Brüder und Schwestern. Jeder ist aus dem Fels gehauen und so weiter. Und jeder ist anders gewachsen, anders entwickelt. Weißt du, wir müssen befreit werden vom Dienst des Pharao. Du wirst dich nie richtig kämpfen können für Gott, wenn du noch in der Rüstung von Saul steckst, wie dieser David. Du kannst nicht auf deinen Goliath zugehen. Du wirst nicht siegreich und erfolgreich sein. Erst wenn du gelernt hast, in dem zu stehen, wie du gerüstet bist von Gott. Und jeder ist anders ausgerüstet. Der eine mit der Steinschleuder. Der andere mit was anderem. Wir brauchen also die Rüstung Gottes. Wir brauchen die Befreiung von allen möglichen Belastungen, bevor wir Gott dienen. Alles Belastende, das ganze Belastungsmaterial muss abgelegt werden, was uns noch anklebt, dass du dich lösen kannst von der Vergangenheit, von der ganzen Belastung von früher, von belastenden Menschen. Und erst wenn wir von belastenden Menschen befreit sind, können wir von Gott gebraucht werden. Da sind die Hände frei, das Herz frei, wir sind nicht mehr verkorkst und verkappt und was weiß ich. Bevor du anfängst, Gott zu dienen, musst du entlastet werden, richtig entsorgt und entrümpelt. Entlastet, dass du nicht immer denkst, was werden wir essen, was werden wir anziehen. Kamelhaarmantel. Stell dir mal vor. Du, das ist toll. Verstehst du, bist plötzlich anders. Leichtigkeit ist wichtig im Dienst Gottes. Leichtigkeit, Geschicklichkeit. Wer stöhnt, der kann Gott noch nicht dienen. Ach, ich muss hier zum Gottesdienst. Ich muss was tun, ich muss das und das. Das ist meine Aufgabe. Die brauchen mich, ohne mich kommen sie nicht weiter. Weißt du, stöhn nicht. In dem Reich Gottes, du hast keine Verwendung, wenn du stöhnst und seufzt. Wir sollen mit Leichtigkeit Gott dienen. Wer Gott dienen will, der darf nicht zurückschauen wie Lots Frau. Wer die Hand an den Pflug legt und schaut zurück, ist nicht geschickt für das Reich Gottes. Zurückschauen auf die Vergangenheit, zurückschauen auf die Verletzungen. Was haben die mir angetan? Wie haben die mich angeguckt? Du darfst nicht gucken auf die Verluste. Du musst nach vorne schauen. Nur dann kannst du Gott dienen. Bevor wir Gott dienen, Gott muss uns von den all diesen Dingen befreien und auf Vordermann bringen. Wir müssen von Gott trainiert werden, von Gott ermutigt werden. Schau nicht zurück, interessier dich nicht, was gestern war, wo du versagt hast, wo du Fehler gemacht hast. Schau nicht auf deine Rückfälle oder was auch immer gewesen ist. Bevor wir Gott dienen, muss unsere Beziehung zu Gott stimmen. Und solange wir keine enge Beziehung zu Gott, keine enge Verbindung zu ihm haben, sind wir für Gott nicht verwendbar. Wir müssen mit ihm reden, kommunizieren. Bevor wir für Gott und das Leben taugen, muss unser Geist und unser geistliches Leben geheilt werden. Das geistliche Leben, nicht körperlich. Körperlich kannst du behindert sein, aber das geistliche Leben muss fit sein. Weißt du, dieses innere Wesen muss Heilung erfahren, dein Gefühl muss Heilung erfahren. Nicht immer gleich persönlich nehmen alles. Dein Wille muss geheilt werden, deine Fantasie. Das ganze Leistungsdenken muss dir abgenommen werden. Ich muss was leisten. Nein, Gott, wenn man Gott dient, muss man nicht schwitzen. Steht in der Bibel. Ein Priester, der noch schwitzt, der kann Gott gar nicht dienen. Bei Gott muss man also dienen mit Freude, mit Begeisterung, ohne dass man schwitzt. Und nicht mit Ellenbogen sich durchsetzen. Weißt du, wenn wir Gott dienen, müssen wir lernen, dass Gott für uns durchsetzt. Und nicht, ich muss mich behaupten. Das ist mein Platz. Nee. Wer Gott dient, muss sich nicht mehr durchsetzen. Wer Gott dient, der muss sich nicht vor Konkurrenz fürchten. Wer Gott dient, hat keine Angst mehr vor Verlust und Versagen. Also Gottes Liebe heilt unseren Geist. Gottes Liebe stellt uns wieder her. Und dann als drittes noch, was wichtig ist, Heilung der Seele. Deine Seele muss geheilt werden. In der Bibel heißt es, dir soll so gehen, wie es deiner Seele geht. Also dein Geist mag jetzt geheilt sein, verstehst, begreifst, erkennst. Aber jetzt eine ganz wichtige Voraussetzung ist die Heilung der Seele, damit du Gott dienen kannst. Lobe den Herrn, meine Seele, und vergiss nicht, was er dir Gutes getan hat, der dir alle deine Sünden vergibt und heilt alle deine Gebrechen. Lobe den Herrn. Weißt du, deine Seele muss so geheilt werden, dass du den Herrn lobst. Und nur eine gesunde Seele kann Gott loben. Eine ungesunde Seele, die stöhnt nur und jammert. Ein wichtiger Teil des Gottesdienstes ist das Loben Gottes, der Lob Gottes. Also wie willst du Gott dienen mit einer verstümmelten Seele, geknickten Seele, mit einer missbrauchten Seele, mit einer vergewaltigten Seele, mit einer gestressten Seele, mit einer müden Seele, mit einer ausgehungerten und verdurstenden Seele? Wie willst du Gott dienen? Zuerst muss deine Seele fit sein. Lobe den Herrn, meine Seele. Kranke Seelen sind Exzentriker. Weißt du, die schlagen da in der Richtung und in der Richtung. So extrem und da extrem. Da dreht sich alles nur um mich. Mein. Unsers. Dreht alles sich um mich nur. Verstehst du? Weißt du, wenn deine Seele geheilt ist, dann schaust du auf Gott und dich interessiert die Welt nicht mehr. Und die Welt interessiert sich für dich. Das ist ganz was anderes. Plötzlich fragen sie, ja, wie machen sie das? Weil wir zu viel mit unserer leeren Seele beschäftigt sind. Deshalb können Gott uns gar nicht so persönlich gebrauchen. Wir nehmen also so persönlich. Mich hat er gemeint, mich hat es betroffen, mich hat er angesprochen. Und das Ich steht immer im Vordergrund. Wenn deine Seele geheilt ist, dann hast du kein Ich mehr als solches. Dann ist das Ich Gottes in dir. Die Gegenwart Gottes in dir, die Herrlichkeit Gottes in dir. Und deshalb zuerst braucht deine Seele einen Rückgrat, einen festen Halt. Die verletzte Seele glaubt, sie würde immer zu kurz kommen, würde übersehen, übergangen werden. Das glaubt diese verletzte Seele. Aber wenn Gott uns ruft, weißt du, wenn Gott uns ruft, kommen wir alle mit dieser kranken Seele, verletzten Seele. Aber Gott muss uns zuerst heilen, wiederherstellen. Geh hin, ist alles vorbei. Weißt du, die Mannschaft Davids, interessant, wo die Mannschaft Davids herkommt. Und so kommt jeder zu Gott, wie die Mannschaft Davids. Der eine hat Schulden, der andere ist mit dem König nicht zufrieden und der andere will das nicht mehr und hat die Schnauze voll und so weiter, ist mit dem nicht mehr zufrieden, ist auf der Flucht, hat vielleicht was angestellt, was verbrochen und sie haben viele was verbrochen. Moses war auch ein Verbrecher, verstehst du? Und deshalb waren sie in der Wüste, sie wollten sich nicht mehr zeigen unter den Menschen, die wollten niemand begegnen, bis der gesalbte König kommt, bis David kommt. Und von da an, der David sammelt diese Versprengten, Verstreuten. Und aus denen werden Helden Davids. Und plötzlich ist jeder verwendbar. Der Joab, puh. Verstehst du? Wenn ich so die Geschwister sehe, wie die kämpfen. Die können allein auf ihren Posten stehen. Einer der Helden Davids war einer, der hat einen Eselskin backen genommen und hat im Feld gedreht, und so verstehst du, und rum sich geschlagen. Der hat sogar 1000 Leute erschlagen mit dem Eselskin backen. Und jeder hat seine bestimmte Fähigkeiten entdeckt. Jeder konnte was anders. Aber das waren zuerst alles Versprengte, Gestörte. Wenn wir zum Herrn Jesus Christus kommen, kommen wir als Gestörte, seelisch Gestörte, psychisch Gestörte. Und er biegt uns zurecht. Es gibt so viele, deren Seele durch Härte verletzt wurde, durch harte Worte. Und durch harte Worte sind so viele Menschen verletzt worden, sind krank gemacht worden. Durch Worte der Anklage, durch Worte der Verdammnis. Du bist schon so oft gekränkt worden, durch was auch immer. Und das ist dein Problem. Und deshalb muss deine Seele zuerst mal durch Liebe geheilt werden. Durch Vergebung, durch die Gnade Gottes. Nicht so sehr von Menschen. Weißt du, Menschen, die doktern nur an rum und fummeln nur an dir rum. Aber Gott will dich richtig heilen. Dich wirklich vollkommen wiederherstellen. Bevor Gott dich gebraucht, muss deine Seele geheilt werden. Und du brauchst eine göttliche Anwendung, Therapie. Weißt du, göttliche Anwendung. Du brauchst geistliche Erholung, geistliche Regenerierung. Dein Leben muss gebrauchsfähig werden, so aufgearbeitet. Deine Seele muss vergessen, vergiss, was sie dir angetan haben. Lass es zurück. Und deshalb, jeder hat seine eigene Berufung. Jeder muss zuerst mal seine Pakete abladen, wo nichts drin ist. Weißt du, nur die Verpackung, die schleppen wir noch rum. Weißt du? Und jeder hat seinen eigenen Werdegang. Gott lässt Korn wachsen, aber noch lange kein Brot haben den Bäumen. Außer Johannesbrot. Wir müssen selber Brot backen. Verstehst du? Gott gibt alles, was wir brauchen. Und jetzt müssen wir mit unseren Händen gebrauchen. Erst wenn die Seele heil ist, kann Gott dich gebrauchen. Dir geht's, wie deiner Seele geht. Es gibt keinen gesunden Körper ohne einen gesunden Geist und eine gesunde Seele. Und so, wir müssen lernen, Gott, meine Hände sollen dir dienen, aber gebrauche mich. Und Gott hat einen Plan für dein Leben. Jeremia 29, Vers 11. Denn mein Plan mit euch steht fest. Da brauchst nicht, oh Gott, zeige mir. Gottes Plan steht fest. Seit Ewigkeiten. Vor Grundlegung der Welt, da warst du noch gar nicht da, hat Gott schon seinen Plan festgelegt für dein Leben. Ich will euer Glück und nicht euer Unglück. Amen. Ich will euer Glück. Das steht fest. Von Gott aus fest. Gott will nicht unser Leid, unsere Krankheit, unseren Ruin, unser, was weiß ich, was noch alles da ist. Ich habe im Sinn, euch eine Zukunft zu schenken, wie ihr sie erhofft. Das Mädchen träumt von Krankenschwester oder Lehrerin oder gute Mutter oder was weiß ich. Der junge Mann, der träumt von dem und jedem. Verstehst? Und wir haben unsere Träume, unsere Visionen. Ich will euch Zukunft geben, das, was ihr erhofft. Ich, der Herr, sage es, dein Leben muss ein Teil des Planes Gottes werden und dann ist es erst sinnvoll. Und dann bist du erst verwendbar. Aber zuerst diese ganzen Verwundungen, die ganzen Schläge, die ganzen Narben. Weißt du, du bist erst geheilt, wenn dir die Narbe nicht mehr wehtut, auch nicht beim Wetterumschwung. Jeremia 29, Vers 12. Noch ganz kurz und ganz schnell. Ihr müsst euch nur mir zuwenden. Das ist, wie man seine Berufung festmacht, wie man in diese Berufung hineinkommt. Und jeder ist berufen. Ihr müsst nur euch zu mir wenden und zu mir um Hilfe rufen. Und dann werde ich euch erhören. Ich lasse mich von euch finden. Ich werde euer Schicksal wenden. Ich sammle euch aus allen Völkern und Ländern, wohin ich euch versprengt habe. Das ist unser Schicksal. Das ist nicht nur Israel, das bist du. Versprengt, Flüchtling, Ausländer. Und jeder ist Ausländer überall. Verstehst du, wo du auch hingehst? Bist nicht gewollt, bist nicht gebraucht. Ich will euch sammeln, ich bringe euch wieder an dem Ort zurück. Gott will dich an dem Ort zurückbringen, wo er dich geplant hat. An dem Ort, diesem Standort, deine Berufung. Ich will euch zurückbringen an dem Ort, von dem ich euch weggeführt habe oder weggetrieben habe oder andere euch weggebracht haben, was auch immer. Epheser Kapitel 2, Vers 10. Wir sind ganz und gar Gottes Werk. Preis Gott. Ich bin ganz und gar Gottes Werk. Ich bin begeistert. Ganz und gar, weißt du, durch und durch. Wir sind ganz und gar Gottes Werk. Durch Jesus Christus hat er uns so geschaffen, dass wir zum Gutes tun, dass wir nur Gutes tun können oder nun Gutes tun können. Nicht nur nun Gutes tun können. Er hat sogar die guten Taten schon geschaffen, die wir nun tun sollen. Weißt du, Gott hat schon die Taten fertig. Die Taten, wir müssen nur noch zusammenfügen, zusammenbringen. Gott hat die Werke bestimmt, die wir tun sollen. Nicht nur, dass du eine Bestimmung hast für dein Leben, sondern auch die Werke, die sind schon fertig. Vielleicht verstehst du nicht, was es ist. Weißt du, die Werke, die sind von Gott schon vorgefertigt. Heutzutage werden Häuser im Fertigbausystem gebaut. Da kommt ein Lastwagen und da bei uns in der Straße ist innerhalb von 3 Tagen ein Haus entstanden. Da war noch nichts. Nur Fertigbau, verstehst du? Da kommt ein LKW, wird abgeladen und da kommen die Teile, sind schon alles vorprogrammiert, werden zusammengefügt, Stück für Stück. Und das Haus steht. Wie beim Pferdekauf. Die Teile sind vorgefertigt. Für deine Berufung, für dein Leben sind die Teile vorgefertigt, wie beim Fertighaus. Es muss nur zusammengefügt werden noch. Muss nur noch Bauleiter kommen und sagen, das. Nicht einmal das. Ich habe gesehen, wie schnell das gegangen ist. So schnell konnte ich gar nicht gucken. Dein Leben muss nach dem Plan Gottes verwendet werden. Gottes Plan bestimmt die Fügungen, wie das zusammengefügt wird. Hauptwand, linke Wand, rechte Wand, Hinterwand, Giebel, Dach. Alles schon vorgefertigt. Ob es aus Polen kommt oder woher es kommt, es spielt keine Rolle. Es ist da, vorgefertigt. Und der Herr baut unser Leben stufenweise auf wie ein Fertighaus. Jeder Teil hat einen bestimmten Platz, eine bestimmte Funktion. Die Türen, Fenster sind alles schon eingeschnitten. Und jeder ist ein Baustein im Werk Gottes. In Johannes 15, 16, nicht ihr habt mich erwählt, ich habe euch erwählt. Ich habe euch angefertigt. Dein Platz am Thron Gottes ist schon reserviert, schon besetzt. Nur du kannst einnehmen und niemand anders. Das ist deine Bestimmung. Du kannst diesen Platz nicht verkaufen, auch nicht für ein Linsengericht oder vererben. Epheser Kapitel 2, Vers 5. Aus reiner Gnade hat er euch errettet. Zusammen mit Jesus hat er uns von den Toten auferweckt und uns in sein Reich versetzt. Weißt du, du bist nicht mehr tot, du bist schon angefertigt. Halleluja, du bist schon vorbereitet. In den kommenden Zeiten wird all das enthüllt werden. Plötzlich kommt der Kranwagen, das ganze Haus passt auf einen Sattelschlepper. So was da, was ich gesehen habe, in der Nachbarschaft. Plötzlich steht er da. Dann wird der unendliche Reichtum seiner Gnade sichtbar in der Liebe, die er uns durch Jesus Christus erwiesen hat. Plötzlich ist alles zusammen, da kommt es raus, gestern war noch kein Haus da. Und jetzt ist es enthüllt. Und genau so wird unser Leben durch die Gnade Gottes enthüllt und verwirklicht und offenbart. Wir sind berufen, nicht nur wir, sondern auch die Teile sind schon fix und fertig. Und wir werden verblüfft sein, wie das alles kommt. Nachher kommt nur noch die Inneneinrichtung. Die Fenster sind auch schon da gewesen. Die sind angeliefert worden. Der nächste Transporter bringt die Fenster und die Türen. Und das ist alles schon da. Es ist alles schon vorgefertigt. Auch wie die Rohre und Leitungen, die ganze Sanitäranlage läuft. Das ist alles schon vorgefertigt. In deinem Leben ist von Gott genauso wie beim Fertighaus alles vorgefertigt. Halleluja. Du musst nur noch kommen und das alles zusammenfügen lassen durch den Heiligen Geist. So einfach, so simpel. So, weißt du, Gott ist ein sehr moderner Gott, sehr fortschrittlicher Gott. Dein Leben ist ein Fertighausprojekt Gottes. Und dann stehst du da am Schluss, er hat es wunderbar gemacht. Da wird nicht so lange rumgefummelt. Der Herr Jesus hat alles vollbracht, es ist alles getan. Der Heilige Geist hat alles geliefert, es ist alles da. Lass uns aufstehen und lass uns ins Gebet gehen. Herr Jesus Christus, ich danke dir, dass wir alles tun dürfen, dass du schon vorgefertigt hast. Wir müssen nur noch zusammenfügen, nur noch holen, nur noch abrufen, nur noch einfach dich darum bitten und es kommt, wie du es gesagt hast. Dein Wille geschieht auch in unserem Leben, Herr, und wir sind manchmal verblüfft. Jeder Einzelne wird berufen und wir staunen, wie viele Berufungen du überhaupt hast, was für Möglichkeiten du hast, wenn Menschen sich nur von dir gebrauchen lassen. Und wenn Menschen sich nicht von dir gebrauchen lassen, dann stagniert die ganze Geschichte. Dann ist irgendwo eine Blockade, dann ist es Jammer da. Herr, deshalb hilf, dass alle Kinder Gottes erkennen, wir sind füreinander da. Jeder hat eine andere Funktion, jedes Glied hat eine wichtige Funktion. Halleluja, jeder Knochen, jedes Gelenk hat eine wichtige Funktion. Herr, wir sind wichtig für dich und du liebst uns und deshalb du möchtest, dass dein Leib funktioniert, dass wir funktionieren als Christen, als Menschen in unserer Gesellschaft, dass wir uns nicht ausgrenzen und ausschließen, sondern jeder seinen Platz einnimmt, so gut er kann, so gut du es ihm vorgegeben hast. Herr, wir leben nach deinen Vorgaben. Ich danke dir, Herr Jesus. Halleluja. Segne uns, wo wir auch immer sind und mach uns zum Segen für andere. Amen.